Herzlich willkommen zum Spielverlagerung.de Podcast Spezial. 11,5, glaube ich, oder so wird der dann heißen, wenn wir den hochladen. Es geht wieder um Barcelona. Wir hatten Anfang der Saison einen Spezialpodcast mit dem Titel Barcelonas Rückschritt. Und diesen Rückschritt wollen wir jetzt mal näher beleuchten und möchten jetzt besprechen, wie dann der weitere Weg, die weiteren Schritte von Barcelona in dieser Saison aussahen. Und wie im ersten Podcast sind bei mir unser Lieblingsuser Lukas Tank.
Hallo.
Unser Lieblingsautor René Maric.
Hallo.
Diese beiden Herren werden noch ergänzt von unserem Neuzugang Christopher Tötz, aka CT. Und ich bin MR alias Martin Raffelt. Und ich richte gleich mal die Frage an, ich glaube wieder direkt an den an unseren Lieblings-Barcelona-Experten Lukas. Wie war denn die Entwicklung, nachdem die Fluidität erst abgenommen hatte, sehr stark zu Saisonbeginn?
Ja, also ich würde sagen, back to the roots, wenn die Roots die Jahre unter Guardiola waren. Ich glaube, dass die Entwicklung, die sich im Herbst noch, so schien es zumindest, dass sie sich abzeichnen, dass sie sich nicht bestätigt haben. Also ich würde sagen, Barca hat im Großen und Ganzen wieder zu dem, zumindest zu einer sehr ähnlichen Variante dessen zurückgefunden, wie sie auch schon die letzten Jahre gespielt haben, beziehungsweise es waren natürlich auch die letzten Jahre andauernd in der Veränderung, aber man kann keinen klaren Bruch erkennen, woraus das genau besteht, warum das so ist, warum es sich erst ein bisschen so ausgesehen hat, können wir vielleicht noch später drüber reden. Also nur erstmal das Ergebnis vorweggenommen, was ich mir sagen würde. Mhm.
Christopher, wie siehst du das? Hast du es am Saisonbeginn denn so ähnlich gesehen wie wir im ersten Podcast, dass es doch einen kleinen Bruch gab von Mourinho?
Ja, also ich finde schon, dass man klaren, ja, doch schon recht deutlichen Unterschied zum Vorgänger Pep gesehen hat. Mittlerweile, also ich sag im Moment immer, es menschelt bei Barca. Also ich finde, die spielen wesentlich bedachter, abgesicherter und haben auch im Defensivspiel so ein, zwei Hebel umgelegt, ein bisschen was geändert und allgemein finde ich, also die Ergebnisse, die stimmen mehr als noch im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt. Aber ich finde, sie sind mittlerweile, natürlich reden wir jetzt auf ganz hohem Niveau, aber ich finde, die sind da schon deutlich angreifbarer für andere Mannschaften, als das vielleicht noch vor ein paar Monaten so der Fall war.
Sie haben ja auch relativ viele Gegentore, 20 Stück jetzt schon in 19 Spielen. Atletico und Malaga haben sogar ein bisschen weniger, Real auch nur, trotz der schwachen Saison, nur genauso viele. Was hat sich denn da verändert?
Also ganz gravierend ist für mich der Unterschied zwischen der, unter Pep hat man noch aggressive Abseitsfalle gespielt, also wirklich dass man wirklich versucht hat, auf einer Linie zu agieren, egal, also völlig das Gegenteil vom klassischen Verteidigungsspiel mit Absichern und so weiter, diagonal absichern, was mittlerweile dieses Jahr schon Einzug erhalten hat. Dadurch ist dann der Druck von hinten, von der letzten Linie, von der Abwehrlinie, dieser konstante Druck, der Richtung gegnerisches Tor, hat er abgenommen. Also man findet als Gegner jetzt Richtung Barcas Tor schon deutlich mehr Räume, bin ich der Meinung.
Dafür ist es allerdings auch so, dass man dass Barcelona zwar regelmäßig Tore kriegt, aber auch eigentlich fast nie viele. Also wenn man sich hier die Liste so anguckt, zuletzt ein Gegentor 0-0, 1-1, 0-1, 0-1-1, das ist kein Morsecode, ne?
Ja.
Gegen Deportivo gab es einmal 4 und seitdem aber
also nur noch gegen Mallorca 2. Liegt auch daran, dass sie einerseits anfälliger, andererseits die hatten auch viele Verletzungssorgen in der Abwehr. Da ist dann die Eingespieltheit einfach nicht vorhanden. Wenn du da einen Fehler machst, dann ist der einfach durch. Und auch Valdes hatte auch meiner Meinung nach bessere Tage. Ja, und eben generell diese Anfälligkeit. Also ich finde, man spielt auch etwas tororientierter. Dadurch man dann mehr Tore schießt, da kann man auch, klingt blöd, aber ist halt doch irgendwie so, wenn man eben ein bisschen anfällig ist, dann kann man auch mal eins zulassen. Es war unter Pep nicht ganz so.
Ist das vielleicht
ich sehe da jetzt kein großes Problem.
Ich habe jetzt nicht die Ballbesitz-Statistiken da, aber hat sich dann, wenn du sagst, sie spielen tororientiert, hat sich auch das Verteidigen im Ballbesitz, ist das vielleicht zurückgegangen? Spielen sie eher nach vorne?
Ich glaube, das werden die anderen beiden besser sagen können, die gucken sicher mehr, aber
die anderen beiden.
Sie versuchen einerseits zu kontern, sie versuchen auch nicht durchgehend den Ballbesitz defensiv zu nutzen, sondern auch noch stärker offensiv, also wirklich mit Ballbesitz nach vorne und nicht nur oder nicht so oft zirkulieren zu lassen. Ich glaube auch, dass die Ballbesitzzahlen abgenommen haben. Also mein subjektiver Eindruck sagt, dass da ein bisschen weggegangen ist, auch gegen Athletic Bilbao, gegen Malaga auch phasenweise, dann gegen Rayo, da haben sie doch ein bisschen den Gegner mehr Ball gelassen, als es unter Pep wahrscheinlich gewesen wäre. Weiß nicht, was sagen die zwei, beziehungsweise der Barca-Fan dazu, also Lukas?
Also zum Ballbesitz habe ich mal, das ist schon ein bisschen hier ein Monat oder sowas, mal eine Statistik gelesen, wo die bisherigen Ballbesitzzahlen aus dieser Saison mit den endgültigen Ballbesitzzahlen der letzten Jahre verglichen wurde. Und das ging schon tatsächlich ein bisschen runter, aber ich glaube, es war hier 1-2% oder sowas. Also es war jetzt nicht die Welt. Und so zu den Gegentoren noch, man muss sagen, okay, sie haben relativ viele Gegentore gefangen, allerdings gerade in letzter Zeit ist das deutlich runtergegangen. Also ich glaube, in den ersten 10 Spielen oder sowas haben sie 12 Gegentore bekommen. Und jetzt in den letzten 9 Spielen oder so haben sie nur 8 oder irgendwie sowas. Kurz gesagt, die Gegentore ebben ab. Es sind vor allen Dingen die erste Phase der Saison gewesen, wo die gehäuft gefallen.
Deswegen habe ich auch das mit den Verletzungssorgen erwähnt, dass eben die Eingespieltheit nicht so groß ist, weil man oft herumwechseln muss. Es war auch Adriano oft Innenverteidiger, das glaube ich davor noch nie gespielt hat, aber es auch nicht direkt schlecht gemacht hat. Mascherano war auch nicht in der Weltklasseform des vorletzten Jahres. Ja. Und das also selbst Barcelona kann das nicht auffangen, aber also nicht defensiv auffangen. Sie haben es dann eben offensiv aufgefangen, haben sich auch angepasst und passt auch bis jetzt.
Man muss taktisch würde ich sagen, dass das in der ersten Phase der Saison, was da noch meiner Meinung nach nicht gut geklappt hat, war, Busquets spielt diese Saison, würde ich sagen, noch mehr den Allround-Mittelfeldspieler. Er geht stärker mit nach vorne, ist auch mal gehäuft für die wirklich kreativen Pässe nach vorne in die Spitze zuständig und so. Und dass dafür dann, dass trotzdem der Raum direkt vor der Abwehr gut besetzt ist, das fand ich, hat Anfang der Saison noch schlechter geklappt, als es jetzt geklappt hat. Und das ist, würde ich neben den Personalsorgen auch noch als eher taktischen Grund denn noch.
Ja, ich hatte in dem Kontext auch zu Saisonbeginn den Eindruck, dass sie etwas verstärkt anfällig gegen zweite Bälle geworden sind. Also ich glaube, es war Osasuna, lass mich nicht lügen, das muss ich kurz gucken. Es war wohl Osasuna zu Saisonbeginn, die dann einen relativ frühen Ausgleich auch geschafft haben nach einem relativ simplen langen Ball, zweiter Ball erobert, bla. Und auch eine andere Mannschaft hat das irgendwie relativ fokussiert probiert und nicht so ganz unerfolgreich. Also da haben sie auch ein bisschen gewackelt, weil dann eben auch der Raum vor der Abwehr teilweise ein bisschen entblößt war. Wie haben sie das denn in den Griff gekriegt? Du sagst, ist Busquets wieder defensiver geworden, oder wie?
Also ich würde sagen, dass Busquets nicht unbedingt defensiver geworden ist, aber schlicht und einfach ist die Anzahl der Ballverluste bzw. der gefährlichen Ballverluste in der Offensive massiv runtergegangen. Also Barca ist einfach offensiv inzwischen deutlich besser eingespielt. Sie haben ihre, ich denke jetzt für die nähere Zukunft, feste Stammoffensivformation gefunden und die sind auch einigermaßen alle fit geblieben, zumindest über die letzten Wochen.
Wie sieht denn die Stammformation aus?
Die Stammformation, sagen wir ab defensives Mittelfeld, ist Busquets defensives Mittelfeld, Xavi halb rechts zentrales Mittelfeld, Fabregas halb links offensives Mittelfeld, Iniesta linker Flügelstürmer, Messi false nine oder was auch immer, Pedro rechter Flügelstürmer, wobei Iniesta und Fabregas sehr, sehr variabel agieren und auch gerne mal die Positionen wechseln können. Mhm. Oder auch die linke Seite mit insofern den linken Flügel ganz verwaist lassen, weil Jordi Alba sich drum kümmert.
Das ist ja dann, da sind sie dann ja auch im Wesentlichen wieder bei der Vorsaison angekommen, wo sich dann auch sowas in der Art festgespielt hatte mit Iniesta, Fabregas halb links, die dann so sehr flexibel durch den Halbraum da kombinieren, während Pedro von rechts, also während Sanchez dann von rechts für die Tiefe sorgt, was jetzt wohl dann Pedro verstärkt macht.
Ja. Wobei die Tatsache, dass jetzt Jordi Alba der linke Verteidiger ist, riesen Unterschied macht. Also ich hatte schon mal gesagt, dass ich Jordi Alba in den letzten Monaten besser finde, als Dani Alves je war, und die letzten Spiele haben mich darin nochmal auf alle Fälle bestärkt.
Aha, was macht er denn besser als Alves zu Hochzeiten?
Naja, Alves zu Hochzeiten war unbestritten, dass Alves zu Hochzeiten genial war, ne? War total gut. Alves zu Hochzeiten war eine Naturgewalt. Alves zu Hochzeiten war irgendwie die Ein-Mann-Armee, sowohl was die Laufleistung angeht, als auch, natürlich hat er auch kombiniert und hat auch gerade mit Messi sehr gut kombiniert.
Ja.
Allerdings, was so seine ganz, die grundlegenden Fähigkeiten des Barcelona-Spiels, also das Verständnis dafür, wo er stehen muss, und das Verständnis dafür, die Fähigkeit, den ultrapräzisen Flachpass zu spielen, hat er auch zu seinen Hochzeiten nie in dem Maße gehabt, wie Jordi Alba es drauf hat. Mhm. Also Jordi Alba ist einfach ein La Masia-Spieler, und das merkt man halt auch bei ihm. Also Dani Alves ist ein ordentlicher Kurzpassspieler und so weiter, aber Jordi Alba wahrscheinlich, was das Tiki-Taka-Spiel angeht, der mit Abstand beste Außenverteidiger der Welt.
Okay.
Ich wollte generell noch sagen, dass ich finde, dass sie, ich habe am Anfang im ersten Podcast gesagt, sie müssen nicht zwingend also starrer werden, sondern dass er eben zuerst zu einer starren Formation übergeht und dann wieder fluider wird, was meiner Meinung nach auch zugetroffen hat.
Ja.
Also jetzt gegen Malaga war das wirklich sehr gut anzusehen. Mir ist auch aufgefallen, dieses schablonierten Schaden von Messi und Cesc. Habt ihr die gesehen zur Saisonbeginn? Das heißt, immer wenn Xavi den Ball erhielt, Blickkontakt Messi-Cesc, Messi geht zurück, Xavi geht nach vorne. Cesc geht nach vorne, Messi zurück, Xavi hat den Ball. Und wenn wer anders den Ball hat, machen sie das nicht. Das heißt, es war noch quasi ein neuer Mechanismus, der wurde eingetrainiert. Jetzt gibt es das nicht mehr mit dem Blickkontakt, es gibt es auch nicht mehr steil, es wird wirklich frei ausgesucht. Und auch mit Iniesta, der nach links reinkommt, kommt da quasi noch ein dritter Spieler in diese Schale dazu. Und das sieht dann auch gleich noch fluider aus und noch eben freier, und ist es auch. Das finde ich auch sehr gut, und da können sie auch den Ball wirklich extrem gut halten.
Den Eindruck hatte ich auch. Ich hatte den Sieg gegen Espanyol zum Beispiel jetzt zuletzt in den Ausschnitten gesehen, und ich hatte auch den Eindruck, dass sie dann doch noch eine stabilere Raumorientierung haben offensiv als bei Guardiola. Also besonders Iniesta habe ich persönlich öfter links außen gesehen, als das früher der Fall war. Er ist nicht ganz so frei durch die Gegend gedriftet, und wenn doch, dann hat auch mal Fabregas irgendwie für ihn außen abgesichert, oder dann war tatsächlich Alba schon sehr weit vorn, und so konnten sie dann doch die Ballzirkulation, ohne dass sie dabei besonders kreativ wurden, also es war nicht so, ich hatte den Eindruck, es war ein bisschen weniger Kurzpass, war ein bisschen weniger Tiki-Taka, sondern ein bisschen mehr Ballbesitzspiel, ein bisschen verraliger, könnte man sagen. Aber dann auch eben innerhalb der Räume doch schon mit einer guten Fluidität verbunden, so dass dann auch aus dieser Dominanz heraus mehr die Kombination gesucht wurden und die Kombination ein bisschen, auch ein bisschen unwillkürlicher gestreut wurden. Und außerdem, habe ich den Eindruck, dass sie durch die grundlegend breitere Formation und kontrolliertere Formation mit weniger Engstellen, habe ich den Eindruck, dass sie daraus heraus auch ihre individuellen Qualitäten besser nutzen. Also Iniesta, habe ich den Eindruck, geht zum Beispiel öfter ins Dribbling, und so wirken sie insgesamt zielstrebiger. Wie seht ihr das? Christopher vielleicht?
Ja, also erstmal mit der breiten Formation beziehungsweise generell dieser absichernde Formation gegenüber Pep ist schon ein Merkmal diese Saison. Also die sind da schon, statisch kann man es nicht nennen bei Barcelona, aber so wie du es gesagt hast, raumtreuer. Man kann im Prinzip die Elf wirklich klar in Pärchen einteilen, ne? Linke Seite, linker Verteidiger, links außen, rechts dasselbe. Dann hast du die Innenverteidiger, dann hast du Xavi und Busquets als Doppel-Sechs kann man nicht sagen, aber es hat räumlich schon öfter den Anschein so. Und dann Fabregas, der sich dann immer neben Messi in den Zwischenraum rein orientiert. Und aus diesem wird dann wirklich kontrollierter angegriffen. Schon wieder so wie zu Anfang Peps Zeiten, finde ich, so gewisse Spielzüge, die einfach eintrainiert wurden, mit den Xavi-Seitenwechsel von halb links auf rechts, solche Geschichten, so drei, vier Standarddinger wurden wieder verstärkt eingebaut, und Unter Pep war das ja wirklich überladen, Räume wirklich gezielt mit vielen, vielen Leuten, um daraus dann irgendwas zu erzwingen. Und diesmal ist das wirklich mit der klaren Aufteilung, dass die Spieler wirklich daraus ihre Sicherheit holen und dann, ist schwierig zu sagen für mich.
Sie schwirren nicht so umher und versuchen immer aus überladenen Räumen heraus zu kombinieren, genau, sondern es ist mehr so, dass sie die Kombination aus den Positionen heraussuchen, ne?
Genau so meine ich, ja.
Und um nochmal den Bogen zu schlagen, daraus, dass ich halt vorne jetzt so eine, sowohl was das Personal angeht, auch als was die Abläufe, was die Automatismen angeht, jetzt würde ich auch sagen, gerade jetzt in den letzten 2-3 Monaten so eine ziemlich stabile Offensive herausgebildet hat. Das ist, denke ich, einer von, ich persönlich würde sagen, 2 Hauptgründen dafür auch, dass es jetzt defensiv besser läuft. Weil du hast einfach eine geringere Anzahl an gefährlichen Ballverlusten. Dass Busquets sich aus seiner Rolle direkt vor der Abwehr auch gerne mal entfernt, fällt der dadurch nicht weiter so auf. Und die Gegentore gehen runter. Verbunden mit dem nicht taktischen Grund, dass das Personal wieder zurück ist, da es keine größeren Verletzungssorgen in Verteidigung gibt.
In dem Kontext muss man natürlich auch sagen, dass Barca von der Punktausbeute her eine wahnsinnige Saison spielt. Also sie haben jetzt 19 Spiele gemacht und 18 Siege, 1 Unentschieden, 0 Niederlagen. Das heißt, eine ungeschlagene Hinrunde gespielt und überhaupt nur 2 Punkte verloren in der gesamten Hinrunde, ist natürlich Wahnsinn.
Und das gegen Real, also...
Das gegen Real, ja, also ja. Unentschieden gegen Real, den Rest geschlagen. Das ist natürlich eine ganz verrückte Konstanz. In dem Kontext, dass wir sie hier schon, naja, nicht direkt kritisieren, aber schon doch relativ viele negative Punkte auch besprochen haben, ist das ja schon überraschend stark. Wie erklärt ihr euch das, dass ihr
da doch so eine hohe Konstanz erreicht habt? Punkte, also, diese Punkte sind ja eher also spielphilosophisch negativ, aber von der Umsetzung hat die ja keiner kritisiert, also zumindest ich hätte das nicht
bewusst. Na, aber wir haben auch über Formprobleme, Defensivprobleme, Räume vor der Abwehr.
Ja, aber man muss auch sagen, sie waren doch am Anfang, waren sehr viele Ergebnisse knapp, auch mit bisschen Glück, auch am Ende noch erzwungen und erspielt.
Guten PDO.
Wo wahrscheinlich einen sehr, sehr guten PDO, naja, wer weiß das schon.
Naja, doch, das hatten wir das nicht sogar im Interview drin, dass sie...
Wir haben genau
extrem viele Lukas Schüsse aufs Tor, Thema hatten wir.
Ja, ich glaube, ich habe zu denen auch die PDO-Tabelle geschickt bekommen. Ich könnte da eventuell gucken, werden wir natürlich weiterreden. Ich glaube,
Lukas Fesker hatte da gesagt, dass sie extrem viele Schüsse aufs Tor haben, dann aber in denen nur eine normale Verwertung.
Ja, ich habe hier eine Statistik von Mitte November ist das. Da ist ein Vergleich zwischen den Schüssen unter Pep letzte Saison und unter Villanova jetzt. Da sind die erstmal die Tore natürlich angestiegen und die Schüsse sind auch um 3,2 da erhöht. Also da ist schon ein klarer Anstieg. Und vor allen Dingen ganz krass ist der Abfall von den abgefangenen Bällen. Die lagen in der letzten Saison bei 19,1 und sind jetzt oder zu dem Zeitpunkt im November auf 11,4 runtergefallen. Und der Rest ist im Prinzip ähnlich geblieben.
Wobei, wann genau ist die Statistik? November oder wie?
Mitte November.
Ja. Okay, weil sie hatten jetzt im Januar gegen Valladolid hatten sie 5 Schüsse aufs Tor, gegen Atletico 6, gegen Malaga nur 4. Also vielleicht ist das noch ein bisschen noch wieder zurückgegangen, weil die ersten 5 Spiele hatten sie, oder die ersten 5 Spiele hatten sie 4-mal über 10 Schüsse aufs Tor, also das pusht doch die Statistik sehr. Seit den ersten 5 Spielen hatten sie es 4-mal und seitdem hatten sie es nur 2-mal über 10, also. Das hat es wahrscheinlich noch ein bisschen gepusht, nur so zur Relativierung, man will ja
seriös bleiben. Ist in dem Kontext vielleicht auch wichtig, dass eben durch diese etwas klarere Struktur und diese weniger freie Struktur in ihrem Spiel, dass sie vielleicht dadurch auch mehr Klarheit und Definiertheit in den letzten Aktionen reingekriegt haben, um die saubereren Schusspositionen herauszukriegen. Also ich persönlich habe immer so den Eindruck, wenn eine Mannschaft anfängt, zu extrem zu kombinieren, dann neigt sie dazu, zu verspielt zu werden und dann sieht es zwar extrem geil aus, wenn sie so in den Strafraum reinkommt, aber dann entstehen oft Positionen, Schusspositionen, Abschlusspositionen, die nicht so ganz sauber zu verwerten sind, weil man dann in etwas willkürlichen Winkeln in den Strafraum spielt oft. Also wenn man die Position sauberer hält, hat man zum Beispiel oft diesen Standardspielzug, dass einfach einer diagonal außen einläuft, dann von der Grundlinie flach reinspielt und man reinschiebt. Beste Abschlussposition, die man, glaube ich, so haben kann. Die Barcelona auch ja brutal fokussiert und das machen sie dann diese Saison, glaube ich, noch stärker, oder?
Ja, also ich bin auch der Meinung, also dass sie das wirklich drauf anlegen, dass diese Chancen, ich meine sogar, dass die Chancen zur Vorsaison auch oder die Torschüsse auch gesunken sind, aber kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall, dass sie sich darauf stärker fokussieren, wirklich sehr gute Abschlüsse zu kriegen. Also da bin ich schon der Meinung. Und dass deswegen auch viele Spiele, ich bin der Meinung, dieses Jahr waren viele dabei, die auch hätten knapper enden können. Wo zum Beispiel 1-gegen-1 Situationen einfach nicht genutzt wurden von den Gegnern. Aber dass sie deswegen aufgrund dieser verbesserten Chancen vielleicht das ein oder andere Spiel schon mehr gewonnen haben, was sie hätten vielleicht nicht gewinnen müssen.
Ich glaube,
kann ich was sagen dazu kurz? Wegen dem PDO? Ich hab's jetzt gefunden. Ja. Sie hatten einen PDO von 1099. Im Durchschnitt in der Hinrunde und in den ersten 13 Spielen hatten sie einen von 1175, also sehr weit drüber. Mhm. Das heißt, die hatten am Anfang Glück und dann haben sie die Form gefunden. Die waren nur in einem Spiel, nämlich Sevilla, dieses 3-2, glaube ich, unter 1000. Sonst in jedem Spiel quasi glücklich.
Okay, also man muss kurz erläutern, dass halt 1000 der Durchschnitt ist. Das heißt, 1100 im Schnitt ist schon positiv und 1200 zu Saisonbeginn ist schon sehr gut. Also das heißt, das war schon dann zu Saisonbeginn wahrscheinlich auch schon eine schwächere Phase, wo sie dann auch ein bisschen Glück hatten. Allerdings ist es in dem
eben eine super Chancenverwertung. Also mit Messi hast du einfach einen Spieler, der eiskalt ist. Der hat sogar eine bessere Chancenverwertung als Falcao oder also in ganz Europa die beste, ziemlich klar diese Saison. Ich habe ja auch wir haben das mal besprochen, ich habe dir so eine Tabelle gezeigt von den einzelnen Spielern, die Chancenverwertung. Also Messi ist da dieses Jahr wirklich fast schon absurd stark.
Und ich denke, das hängt dann wahrscheinlich auch mit den Abschlusspositionen zusammen. Also ich meine, der war auch letzte Saison, hatte der auch schon einen absurd starken Schuss und die zwei Saisons davor hat aber wahrscheinlich dann nicht steigert. So die gleiche Quote.
Und nee, diese Saison der höchste in Europa, das war er noch nie. Also
ja, eben.
Von den Topspielern.
Ja, das hängt dann sicherlich auch mit den Situationen zusammen. Und in dem Kontext ist das nicht vielleicht gerade in der Endphase von Spielen extrem interessant, wenn man eben diese extrem klaren Situationen heraufbeschwören kann, wenn man eben nur noch 2-3 Situationen hat, dass man dann auch mit besonders viel Druck, wenn der Gegner ein bisschen wackelt, dann nicht irgendwelche Chancen noch hat, sondern auch ganz klare Chancen. René vielleicht, weil das ist ein allgemeines Thema. Ich habe den Eindruck, eine klare Definiertheit ist besonders wenn man ein Ergebnis erzwingen muss, eine sehr wichtige Eigenschaft. So ein subjektiver Eindruck von mir.
Ich würde das nicht unterschreiben, aber sie haben einfach eben mit Messi und auch, man kann auch vielleicht eventuell sagen, dass dieser Eindruck gerechtfertigt ist, weil die Gegner haben ja auch zu Saisonbeginn doch stark gepresst und viel gepresst und waren dann auch in der Schlussphase etwas weniger Fisch und Barcelona hat auch eine super Bank, also Villanova hat da ein paar Mal sehr gut umgestellt und gewechselt. Und wenn man dann eben darauf zurückgreifen kann, der Gegner ein bisschen vielleicht auch ja Respekt hat, wurde ja bei Malaga kritisiert, beim Kommentar auf unserer Seite. Und wenn man dann eben noch wechseln kann, Fischer ist oder eventuell einfach ja ein bisschen sich weniger verausgabt hat, dass man auch vielleicht da noch dieses Quäntchen Glück irgendwie oder diese zusätzliche Verwertung herausziehen kann. Also das kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Aber im Allgemeinen siehst du den Mehrwert nicht so?
Ich denke, dass die Situation extremer wird und dann kann es eben zu dem ausschlagen, was du sagst oder eben zu dem anderen, dass man Chance und Chance hat, aber partout das Tor nicht macht, obwohl man eben diese guten Chancen hat. Also ich denke, da einfach wird das Mentale ein bisschen stärker. Bei Barcelona würde ich zu deiner Meinung tendieren, aber generell kann ich schwer sagen.
Aber ich denke eben, ich habe halt gerade den Eindruck, dass dieses Chance um Chance sich herausspielen, dass das damit ein bisschen niedriger wird, also dadurch, dass man eben diese klaren Strukturen hat und dann halt schon versucht, sich so klare Chancen zu erarbeiten, dass man sie auch in jedem Fall verwerten kann und dass man dann dafür vielleicht ein paar weniger hat und diese, dass man in so einen Trott kommt, dass man den Eindruck hat, man knackt den Gegner dauernd, aber irgendwie will der Ball nicht rein, dass man sowas dann ein bisschen verhindern kann.
Ja, müsste man psychologisch untersuchen.
Ja, interessant. Ich bild mir ein, es hat auch taktische Gründe. Da müssen wir echt mal genauer angucken.
Ist doch eigentlich ein Klassiker der Barca-Übertragung, dass das der Kommentator gerne irgendwie in der 30. Minute sagt oder so, ja, noch kein Torschuss von Barcelona. Scheint kein gutes Spiel von ihnen zu sein, am Ende gewinnen sie es 5-0.
Ja, da habe ich die interessante Statistik gelesen, dass Messi vor der 10. Minute, glaube ich, dieses auch kein Tor gemacht hat. Oder auch im ganzen Jahr bei 90 Toren hat er kein Tor in den ersten 10 Minuten gemacht, soweit ich das gehört habe. Auch in der ganzen Karriere, glaube ich, von den ersten 5 Minuten nur in 2 von 5 Minuten getroffen und sonst hat er fast alle Minuten durch oder so etwas. Das sind skurrile Sachen, aber würde dazu passen, ja. Auch mit der Findungsphase, die es ja unter Pep gab, wo man ein bisschen anfälliger wirkte und ein bisschen konservativer spielte und nach der 10., 15. Minute auf einmal sich angepasst hat und umgestellt hat nochmal. Würde auch dazu passen.
Ja. Ist das denn diese Saison eigentlich auch so, dass sie nach der Anfangsphase noch so ein paar Anpassungen vornehmen?
Also würde ich schon sagen, also nach wie vor habe ich den Eindruck, ich glaube Wolf-Christoph Fuß nennt es meistens eingrooven, dass das nach wie vor existent ist. Und ja, ich weiß auch nicht, wie viele Tore sie diese Saison in den ersten 10 Minuten geschossen haben, also auch nicht nur Messi oder so, aber 1-2 irgendwie so, mehr auch nicht. Also eher wenig.
Ja.
Und was Umstellung im Spiel angeht, da wird mir noch klar auffallen, vielleicht nicht exakt das, was du meintest, aber Villanova wird von Barcelona-Fans sehr stark dafür gelobt, dass er es die Saison schon mehrfach geschafft hat, durch Umstellungen spät im Spiel doch noch Spiele zu gewinnen. Also Barca spielt ja diese Saison nie von Anfang an 3-4-3, haben aber durchaus schon mal die Schlussphasen 3-4-3 gespielt, wenn sie noch ein Tor schießen mussten und haben es jedes Mal geschafft, also noch das Ergebnis in ihre Richtung zu drehen,
ja.
Zumindest in der Liga. Hatten wir ja auch im ersten Podcast schon als Änderung vermerkt, und das kann man halt bis heute festhalten. Wurde auch von Xavi mal in einem Interview ganz kurz nach dem ersten Podcast bestätigt. Also nicht nur nach dem Motto, es war offensichtlich so, sondern nach dem Motto, wir spielen das jetzt so. Das ist jetzt nicht nur, was irgendwie zufällig ein paar Mal so passiert ist, sondern es scheint irgendwie eine Idee zu sein.
Ja, dann führt uns das zu der Diskussion, ob Taktik nicht völlig überbewertet ist und einfach nur die Barcelona über ihre Einzelspieler so dominiert, wenn sie einfach in einem unflexiblen 4-3-3 beliebig die Gegner an die Wand spielt und jeden schlägt, außer Real.
Ja, ist ja nicht unflexibel.
Das sage ich nur gerade breit grinsend so.
Das ist ja einfach nur ein bisschen klarer und ist immer noch Barcelona und wir reden immer noch über, ne, also das ist immer noch hohes Niveau, und aber ich bleib dabei, also im Moment läuft das noch alles gut, die Ergebnisse sind sogar übertreffen, sogar meiner Meinung nach hier und da mal, aber es wird bald eine Zeit kommen, wenn das so beibehalten wird gegen den Ball, gerade in der letzten in der Abwehrreihe, dass irgendwann die Mannschaften auch merken, oder auch mit dem Spielaufbau, beziehungsweise wenn die gegnerischen Mannschaften pressen, da ist das ja auch nicht mehr so, dass hinten so extrem aufgefächert wird, sondern man dann vielleicht doch mal eher den längeren Ball sucht, aber dass Mannschaften dann irgendwann schon öfter mal merken werden, ach, da ist ja doch schon ein bisschen mehr Platz, als uns das vielleicht so die vergangenen Spielzeiten so sonst so da war. Da bleibe ich mal.
Können wir noch über den Punkt Pressing gegen Barcelona reden?
Ja.
Das war ja was am Anfang der Saison sehr stark auffiel.
Christopher hat es auch nochmal gesagt, dass das scheint eine gute Variante zu sein scheint.
Ja, aber es hat ja irgendwie ein bisschen nachgelassen, oder? Also ich meine, Anfang der Saison hat ja quasi jeder sich gegen Barca 75 Minuten lang die Seele aus dem Leib gepresst. Und dann zum Schluss irgendwie noch ein Messi-Tor kassiert und Barca trotzdem es geschafft. Und in den letzten Wochen ist es deutlich weniger geworden. Also manchmal hat man auch den Eindruck, dass die ersten paar Minuten der Gegner tatsächlich ziemlich aggressiv presst, aber auch nicht alle Gegner. Und dann hört das relativ schnell auf und dieser für mich eigentlich als Barcelona-Fan sehr bedrohliche Eindruck dieser unglaublich extrem krass pressenden Gegnern, die dafür in Kauf nehmen, dass sie vielleicht nicht bis zur 90. Minute top fit sind, aber trotzdem sehr gefährlich gewirkt haben, ist irgendwie die letzten 2 Monate oder 2, 3 Monate vielleicht sogar ziemlich weniger geworden.
Ja, ist ja dann auch letztendlich ohne Punkte gescheitert, muss man sagen, diese
Phase. Ja, aber ich meine, waren viele knappe Sachen dabei, also.
Allerdings ist ja auch logisch, dass wenn man auf die Endphase, wenn man auf eine schwache Endphase spekuliert, dass es dann knapper aussieht, ist am Ende auch wieder klar.
Ja, aber von daher sah das vielleicht auch ein bisschen
gefährlicher aus, als es war.
Ja, es ist immer noch Barcelona, ne? Die haben sich ja auch einen Ruf erarbeitet, ne? Und da traut sich natürlich auch nicht jeder, spielt auch nicht jeder, also deswegen, da würde ich jetzt erstmal so abwarten, wie das noch so weiterläuft. Also, ich stimme zu, dass das am Anfang wirklich öfter der Fall war und dass das mittlerweile wirklich nachgelassen hat. Aber das ist halt Barcelona, die haben sich den Ruf erarbeitet, dass man das nicht tun sollte, dass das eher der eigene Tod bedeutet, als dass das irgendwelche Früchte da...
Wobei sich dieser Ruf hat sich ja ein bisschen dadurch ruiniert, dass Barcelona halt auch seit 3 Jahren jeden Gegner schlägt, der hinten drin steht im Grunde. Also... Mhm. Ne? Von daher, das ist ja das Ding jetzt. Wie gesagt, wir reden jetzt über eine Phase, wenn sie jetzt weniger gepresst wurden, haben sie in der Phase dann jetzt wieder angefangen, keine Gegentore mehr zu bekommen. Das war ja immer das große Dilemma bei Barcelona. Wenn wir uns hinten reinstellen, können wir vielleicht eine Weile zumindest ein Tor verhindern, aber wir kommen selber zu 0 Schüssen ungefähr in 45 Minuten. Da gewinnt man auch nicht gegen Barcelona. Von daher ist dann immer noch die Frage, wie man was dagegen macht.
Ja, aber dass das also beide Taktiken irgendwie nicht die perfekte Lösung ist, ist klar. Aber mir als jemand, der es mit Barcelona gehalten hat, kam es eigentlich immer viel, viel gefährlicher vor, wenn die Gegner so gepresst haben.
Ja, mir persönlich auch. Ja, okay.
Barca hat es geschafft, die Spiele eigentlich immer noch alle zu gewinnen. Aber ich meine, so deutlich kann der Sieg nicht sein, wenn man irgendwie ein Messi-Tor in der Nachspielzeit braucht oder so.
Ja, oder ein 4-5.
Genau, ja.
Ja, sie waren also anfälliger, also da hat man auch, kennt ihr Kakovia? Das diese katalanische Fernsehsendung, da wird ja vorrangig über Real und Barcelona geredet, da gibt es auch, sie gucken sich das Spiel an und am Ende gewinnt Barcelona, das ist ja auch ein echtes Spiel, sie haben wieder ein Spiel gedreht und immer bei den Toren, ja, tolles Tor, ja, aber wir sind nicht so gut unter Pep, wir sind nicht so gut wie da, ah, wir müssen schon wieder aufholen, ah, Tito raus, sie meinen damit den Trainer, nicht den Diktator, und ja, Tito raus, und ja, und das fand ich ziemlich treffend, das heißt, man hat gewonnen und trotzdem waren die Fans unzufrieden, weil man nicht mehr stabil war, und als Fan, besonders als einer von Barcelona, der das jetzt 4 Jahre lang Dominanz wirklich durchgehend beobachtet hat, erkennt man dann das auch. Und das hat sich meiner Meinung nach zum Besseren verändert und eben auch, weil die Gegner sich wieder zurückziehen. Also denke, da gibt es so eine Wechselwirkung, einerseits Barcelona besser, andererseits die Gegner ein bisschen wieder taktisch schwächer und deshalb wirkt Barcelona stabiler. Also die Champions League wird hoffentlich ein interessantes Duell mit Dortmund oder ähnlichen hervorrufen und dann sieht man mehr,
ob es
zutrifft oder nicht.
Nicht Dortmund gegen Barcelona sehen, ey.
Ja, geht mir ähnlich.
Man müsste so 10 Mannschaften versammeln, die sollen gegen Barcelona spielen. Leverkusen, Gladbach, Swansea, Dortmund, Bayern, alle mal gegen Barcelona spielen.
Ja, traumhaft. Aber was ist denn jetzt der Grund dafür, dass sich die Mannschaften zurückgezogen haben? Ich meine, es ist immer so eine sehr krasse Kaffeesatzleserei, wenn man solche Trends deuten will, weil man teilweise hängt es mit den einzelnen Mannschaften zusammen und so, aber wenn das so deutlich war, dass Barcelona eine Phase lang dauernd Probleme hatte und dauernd offensiv gepresst wurde, warum hören dann die gegnerischen Trainer auf einmal damit auf?
Ich glaube, dass einige Gegner durchaus mit dem Vorsatz ins Spiel gegangen sind, es zu versuchen. Und ich hab keinen Gegner in den letzten Wochen gesehen, der 90 Minuten lang gegen Barca gepresst hat. Ich habe aber Gegner gesehen, die ersten 3, 4, 5 Minuten es versucht haben. Und ich denke, auch da könnte einfach wieder die zunehmende Eingespieltheit in der Offensive von Barcelona ein Erklärungsmerkmal sein, dass Gegner gehört haben, okay, wir wollen sie pressen, aber in den ersten 5 Minuten zwar kein Tor kassiert haben, aber gesehen haben, dass sie sich vollkommen kaputt laufen, dass das Barca deutlich weniger Pressing anfälliger ist, als sie es noch am Anfang der Saison waren, weil sie halt besser eingespielt sind, weil sich eine feste Formation gefunden hat und so. so ein bisschen
und weil
so
auch Fabregas und Iniesta beide jetzt spielen zusammen, also gemeinsam. Ja. Das hat ja am Anfang war Iniesta ein bisschen Bank, dann war Fabregas verletzt, dann war der angeschlagen und jetzt irgendwie passt das gut. Also Pedro hat so ein bisschen eine gemäßigte Sanchez-Rolle von vor 1,5 Jahren oder wann. Dann haben sie eben Messi. Dann haben sie Iniesta und Fabregas.
Dann haben sie Messi, so der beste Satz über Barcelona.
Ja, ja. Man kann so viel man über Barcelona redet, der Satz, dann haben sie Messi, kann einfach immer fallen. Ist einfach so.
Wie ist denn die genaue Zusammenhang aus Fabregas und Iniesta, wenn der Gegner hohes Pressing spielt? Ich würde jetzt sagen, dass Iniesta und Fabregas vor allem dann extrem wertvoll sind, wenn der Gegner drinsteht, weil die so extrem auf engen Raum so gut kombinieren. Aber wenn der Gegner hochpresst, sollten die ja optimalerweise gar nicht erst ins Spiel kommen.
Naja, du kriegst ja als Barca Defensivspieler trotzdem irgendwie immer noch einen risikoreichen und extrem hart gespielten Ball nach vorne an Mann. Die Frage ist nur, hast du vorne die Spieler, die auch solche Bälle ohne große Probleme annehmen können? Bei Iniesta würde ich das voll bejahen. Ja. Bei Fabregas viele Barca-Fans sind von ihm restlos begeistert inzwischen. Also auch die letzten 2-3 Spiele hier total genial. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Also ich finde, er hat da noch nicht das Level, was die Pressing-Resistenz angeht, wie das zum Beispiel Xavi, Iniesta oder um den absoluten König zu nennen, Busquets hat.
Hm. Ja gut, das sind natürlich dann auch so bald die drei höchsten Maßstäbe, die man setzen kann auf der Welt. Also
ja klar, aber ich meine, auf dem Level musst du halt irgendwie agieren, um im Barca-Mittelfeld bestehen zu können.
Ja, auch wieder wahr. Jetzt zu Thiago.
Ja, wobei, Fabregas hat ja auch eine andere... Ja, Thiago ist Gott.
Thiago, echt? Also
Thiago ist unglaublich.
Ich finde, es ist ja eine Fehlinterpretation, ihn als hier den Xavi-Nachfolger im weitesten Sinne. Also für mich ist er der eher Iniesta-Nachfolger oder sowas.
Hätte ich auch gedacht.
Ja, was seine Fähigkeiten angeht, ja. Also Thiago wird teilweise sehr kritisch gesehen von Barca-Fans,
die sagen... Wer Nachfolger? Von wem?
Iniesta. Also nicht, dass Iniesta jetzt dringend Nachfolger braucht, aber was so einfach sein Fähigkeitsprofil angeht.
Also ein bisschen, er ist so zwischen Xavi und Iniesta, ne?
Mit einem Hauch Ronaldinho drin.
Aha. Radikal.
Ist ja auch, ich finde, er ist der bessere Xavi. Thiago ist der bessere Xavi, meiner Meinung nach.
Mhm. Das ist brutal.
Ich glaube, dass Thiago ist das, was Xavi zur Perfektion fehlt. Also nochmal ein bisschen dribbelstärker, noch beweglicher. Da hat es auch geschafft, als er auf der Iniesta-Position gespielt hat, bevor er sich verletzt hat, noch letzte oder vorletzte Saison, hat es geschafft, dass er in einem Spiel mit Xavi mehr Ballkontakte als Xavi hatte und auch besser war. Und also Thiago ist für mich wirklich eine Mischung aus Iniesta, Xavi mit eben diesem brasilianischen Samba-Flair, mit seinem Hüftwacklern am Ball. Aber ich finde einfach, das ist langfristig wird wahrscheinlich zuerst Iniesta Xavi beerben, vielleicht sogar Busquets. Kann ich mir gut vorstellen, wobei man Busquets auf seine Position wiederum nicht ersetzen kann. Aber ich denke auch, Thiago wird einfach auf der Xavi-Position irgendwann langfristig unglaublich sein. Also der ist für mich mit Götze das Top-Talent in Europa. Also unglaublicher Spieler.
Glaubst du, dass er strategisch auch an Xavi rankommt?
Der hat sich meiner Meinung nach ein bisschen ganz, ganz, ganz leicht verschlechtert. Ja, wenn er sich zusammenreißt, ja, also Thiago ist unglaublich. So ein unglaublich guter Fußballspieler in allen Aspekten.
Also ich glaube, was so diese Rolle als Metronom der Mannschaft angeht, als der Knotenpunkt der ganzen Passkombination, ist Xavi im Weltfußball, wenn jetzt nichts ganz Merkwürdiges passiert, für die nächsten 20 Jahre die Hochwassermarke. Und ich glaube, da kommt Thiago nicht ran. Ich glaube, dass Thiago Chancen hat, irgendwann mal Weltfußballer zu werden. Also ich glaube auch, dass für ihn, dass das Limit irgendwo, keine Ahnung wo liegt, aber sehr, sehr hoch. Aber dass er das, was Xavi kann, so gut können wird, wie Xavi es heute kann, da glaube ich nicht dran. Und das ist nichts, was irgendwie groß gegen Thiago sprechen wird. Ich bin mir sicher, dass der seinen Weg bei Barcelona machen wird und zu höchsten Ehren kommt. Aber dass er so das Herz der Mannschaft wird, da glaube ich ehrlich gesagt nicht
dran. Kann es sein, dass Thiago, dass es dann vielleicht sogar besser ist für Barcelona, wenn eben Thiago und ein hochgerechneter Thiago, der jetzt in ein paar Jahren noch strategischer ist, und ein hochgerechneter Iniesta, der sich wahrscheinlich auch nicht jetzt zu einem Mittelstürmer entwickelt, sondern eher auch strategischer, also eher in Richtung Xavi entwickelt, dass die beiden zusammen das Spiel dann vielleicht perspektivisch noch, also dass die zusammen Xavi beerben würden und das ganze Ding noch höher bringen?
Boah, das ist ein sehr schwieriges Thema, ne? Also ich bin von Thiago auch überzeugt, aber da die Aussage zu Xavi würde ich jetzt auch nicht teilen. Und die Frage ist auch, wo geht der Weg hin vom Barca? Wie wird er eingebaut? Das muss man ja auch alles beachten. Bleibt er überhaupt so lange? Will er überhaupt so lange bleiben? Und generell, der Spielertyp ist an sich auch bis jetzt noch sehr risikoreich angelegt. Ne? Also ich finde, der hat vom Passspiel baut er ziemlich viele, ziemlich viele kleine Fehler drin, so vergleichsweise, die einfach so ohne Druck, weil er einfach so, ne, schiebt den Ball mal darüber, was man schon ein, zwei Jahre auch schon so hier und da mal gesehen hat. Also ich glaube, also ein Xavi-Nachfolger wird's für mich nicht. Und inwiefern das mit Iniesta, könnt ihr euch den vorstellen, Iniesta irgendwann mal zentral vor der Abwehr, beziehungsweise als Spielgestalter, als Denker?
Ich persönlich kann es mir vorstellen. Also kurzen Phasen, wegen Xavi mal verletzt war, hat Iniesta teilweise diese Rolle mal für ein paar Spiele zumindest andersweise übernommen. Und ich fand, das hat Iniesta ziemlich gut gemacht. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt hier irgendwie noch ein Spätwerk ranhängt, wo man sagen kann, da hat er genauso gespielt wie Xavi oder so. Aber ich glaube schon, dass er Barca auf dieser Position, sagen wir mal, auf Weltklasse-Niveau helfen kann. So würde ich halt sagen, Xavi ist in gewisser Weise, was seine Qualitäten als der Passspieler angeht, ist er halt hier die Hochwassermarke schlechthin. Und dass Iniesta jetzt nochmal quasi zu seiner bisherigen Karriere als Iniesta nochmal drauf tut, na gut, das wäre, glaube ich, selbst von ihm ein bisschen hoch verlangt.
Wäre, glaube ich, auch gar nicht so unbedingt sinnvoll, weil das ja dann auch nochmal unterschiedliche Räume wären. So im Sechserraum hat man nicht zwangsweise die Enge, die in denen sich dann Iniesta so richtig effektiv ausleben kann. Aber ja, ich glaube schon, dass die Kombination Thiago Iniesta dann besonders interessant werden könnte auf Sicht. Oder, René?
Ja, also wie gesagt, ich habe mir eigentlich immer gedacht, dass es zuerst Iniesta wird, der die Xavi-Position übernimmt und danach Thiago. Aber Iniesta hat sich meiner Meinung nach etwas verschlechtert in der Entscheidungsfindung. Natürlich nach wie vor ein brillanter Spieler, aber ich fand ihn 2019, 11 in der Entscheidungsfindung, im Passspiel, in den Bewegungen etwas mannschaftsdienlich, etwas besser. Jetzt bin ich ein bisschen ins Zweifeln geraten, obwohl er einer meiner Lieblingsspieler ist. Und Thiago ist einfach, also dass er schlampige Pässe spielt oder ähnliches. Bevor er sich verletzt hat, war meiner Meinung nach weniger strategisch, aber fast auf einem Niveau mit Xavi, wenn man dessen Erfahrung noch ein bisschen so relativieren würde. Und also Thiago ist für mich das einfach unglaublich. Also wenn man guckt, die Saison 2012-13, Xavi 95% erfolgreiche Pässe und Thiago liegt noch vor Busquets, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, aber er schafft's. Das in dem Alter, und mich würde interessieren, wie Xavi in dem Alter war. Also damals, ich habe nur ein paar Spiele gesehen, auch zum Beispiel unter Van Gaal. Da fand ich ihn nicht so stark wie Xavi. Und wenn man guckt, die Saison 2011-12, wo Thiago nicht verletzt war wie jetzt, hat er die höchste Passgenauigkeit in der Liga, also mehr als Xavi. Bisschen mehr, nämlich 92,7 zu 92,4. Also sind halt auch wieder Statistiken, aber ich finde Thiago einfach unglaublich und meiner Meinung nach wird er der Xavi-Nachfolger, zumindest wenn nicht mittelfristig, dann langfristig.
Okay, haben wir ein paar Meinungen zu Thiago noch. So, dann haben wir alle Themen weitestgehend so besprochen. Abschließende Frage vielleicht, so jetzt nach einem halben Jahr, soweit man es beurteilen kann. Wie wird das aktuelle Barcelona in die Geschichte eingehen? Wird es die Ära Guardiola-Villanova sein in der Rückschau, die dann über 6 Jahre geht? Oder wird man sagen, die Guardiola-Ära dann die Villanova-Ära und das sind schon zwei Teams. Oder wie seht ihr das?
Klarerweise ein Team.
Ja, so klar die Aussage?
War doch bei Ajax auch so. Die haben auch Michels von den 60ern bis 71 und dann Kovac. Aber trotzdem spricht man bei Ajax eigentlich von 69 bis 73, wo sie zwei, drei Jahre Michels hatten und dann eben zwei Jahre Kovac.
Ja, weil die Spielphilosophie gleich geblieben ist. Und das ist wie bei Barca, bei allen Unterschieden, die es gibt im Großen und Ganzen auch.
Ja, Christopher, siehst du es auch so?
Nein, sehe ich nicht so, weil ich schon Unterschiede erkenne und ich glaube auch nicht, dass die Guardiola-Ära irgendwie so ähnlich wiederholt werden kann.
Du meinst, das ist noch Leistungsabfall, also?
Ja, was heißt Leistungsabfall, ne?
Oder Ergebnisabfall?
Ja, genau. Ich denke nicht, dass die Trophäensammlung so rasant ansteigen wird, gerade nicht auf internationaler Ebene, wie das die letzten Jahre der Fall war.
Okay, dann haben wir dazu drei Meinungen. Ich bin unentschlossen, habe auch, wie man vielleicht schon gemerkt hat, auch in den letzten Monaten einfach zu wenig Barca geguckt, um dann jetzt noch hier eine vierte Meinung beizusteuern. Aber ja, ich glaube, wir können gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt weiterhin. Nach dem Rückschritt gab es weitere Fortschritte. Einige Änderungen sind geblieben, einige wurden aufgehoben. Man kann sicher sein, glaube ich, dass Villanova Ideen hat, wie die weitere Entwicklung seines Teams aussieht. Und dazu werden wir dann vielleicht in einem halben Jahr den nächsten Barcelona-Podcast aufnehmen. Vielleicht entwickelt sich ja hier eine Serie. Bis dahin wünsche ich allen Leuten viel Spaß dabei, diesen wunderbaren Fußball von Barcelona anzuschauen. Und wir verabschieden uns. Tschüss.
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 Boah, ich muss pinkeln, ich bin gleich wieder da.
Ich bin weg.